Willkommen bei Solo in Place. Ihr hört jetzt die Fortsetzung des Gesprächs mit Mu. Solltet ihr die letzte Folge noch nicht gehört haben, kriegt ihr jetzt die geballte Doppelladung Mu um die Ohren gehauen und müsstet jetzt erstmal eine Folge zurückskippen. Alle anderen haben Mu ja schon etwas kennengelernt und gehört, wie sein Werdegang war, was er in der Klassik gelernt hat, wie viele Polizeikontrollen er auf Tour über sich ergehen lassen musste und noch einiges mehr. Diese Folge wird nun etwas technischer. Aber ich will gar nicht zu viel spoilern, also hört doch einfach selbst rein.
Mittlerweile denke ich so, ich versuche auf dieser Ebene dem Instrument seine Stimme zu geben. Wie viel Verantwortung habe ich denn eigentlich drüber, wenn ich das verkacke, so, da hängt alles daran irgendwie so.
Ja, so ein bisschen zwiegespalten. Wie mikrofoniere ich das? Also versuche ich schon ein bisschen mehr über die Kessel auch zu kommen oder ein bisschen weiter rauszugehen.
Ist ja auch so der Anspruch der Künstler, das so studiomäßig wie möglich live klingen zu lassen.
Ich kann nicht mehr ohne leben, um ehrlich zu sein.
Squashen, also komprimieren, zu viel komprimieren. Darf man auch gern den Mut dazu haben, einen Fehler unter Anführungszeichen zu machen, wenn es besser klingt.
Seit 2023 bist du ja auch am FOH von Crow. Du hattest ja schon mal so ein bisschen erzählt, dass da dem Künstler eben auch immer sehr wichtig ist, mit an dem Sound zu feilen oder so dem Gesamtkunstwerk sozusagen. Wie ist da der Kontakt entstanden?
Das ist eine gute Frage. So ganz genau kann ich das gar nicht beantworten. Das landet dann irgendwann bei mir auf dem Schreibtisch. Woher das dann kommt, frage ich dann nicht nach. In dem Fall war das dann Booking, das bei mir angefragt hat. Genau.
Okay, der ist bei Jumperator, ne? Oder?
Genau, ich habe für die Agentur schon immer wieder mal gearbeitet. Die kannten mich, ich kenne die. Denke, die dachten, dass das dann irgendwie ein guter Match sein könnte. Die Anfrage kam und spannenderweise war genau zu der Zeit irgendwie, waren so zwei andere Themen noch auf meinem Tisch. Und ich war dann irgendwie so in der privilegierten Luxuslage zu entscheiden, mit wem ich meine nächsten Jahre verbringe, wie es klingt.
Ja.
Mir war es dann wichtig, mir ist es wichtig, dass es irgendwie das Persönliche auch passt und dass es da auch vibet irgendwie. Und ich habe ihn dann getroffen. Es gab die Möglichkeit, eine Show. Wir waren mit Palmas Plastik in Stuttgart in der Schleierhalle, ist die große, gell?
Mhm.
Ja. Und Carlo hat gespielt in der Porsche Arena und die sind ja gleich nebenan. Und dann haben wir das so ausgemacht, dass ich einfach nachmittags kurz rüberkomme, ihn mal kennenlerne und dann war es eigentlich von Anfang an gleich. Hatte ich ein gutes Gefühl, er offensichtlich auch und dann ging das halt los.
Und wie sieht dann so eine Zusammenarbeit dann aus oder wie ging das dann los? Gab es also Vorgaben oder sowas oder konntest du erstmal frei anfangen?
Es gab keine Vorgaben, es gab eher so den Wunsch, mach einfach mal und dann setzen wir uns zusammen und schauen uns an. Es war sehr schön, ich konnte dann selber irgendwie meinen Geschmack und meine Art und Weise zu arbeiten da reinbringen. Es war eine lustige Art und Weise zu arbeiten, weil ich habe so die Mixes immer gleich hochgeladen und am Abend nach dem musikalischen Proben hat er sich das angehört und hat in diesem... Über Dropbox habe ich die Files zur Verfügung gestellt und da gibt's die Funktion, dass du kommentieren kannst und er hat dann immer kommentiert so da das und dann haben wir angefangen so nach den musikalischen Proben, nachdem ich einfach mal so mache, wie ich es fühle und denke, es ist richtig, noch einen, zwei Tage zusammensetzen in eine Umgebung und zusammen den Mix nochmal drüber gehen, Song für Song, da das, da mehr Reverb, da das oder whatsoever. Ich find's voll spannend bei ihm auch, weil er ist auch so jemand, der, ich merke, ihm freut es dann auch, wenn er selber mal hinter Pult steht und selber mal eingreifen kann. Das ist schön so und ich lasse das auch sehr gerne zu. Ich freue mich da auch drüber, wenn jemand weiß, was er da macht und wo er hin will. Also wir teilen mal in die Queue und ich drehe dann rum und dann go for it so.
Ja.
Das ist dann immer sein Vorschlag. Ich weiß dann schon auch immer, und argumentiert es dann auch, was lässt sich dann auch umsetzen auf eine PA, weil es natürlich auch ganz was anderes ist, wie die Leute im Studio da arbeiten, muss man dann immer wieder erklären, so ist es aber jetzt wenn dann so eine riesen Anlage vor dir steht, dann ist es jetzt nicht so geil, wenn du das oder das machst, aber es wird dann nicht funktionieren.
Klar, wenn man da irgendwie zu viel Kompression fährt oder krasse EQ-Einstellungen, gerade so Low-Mids pusht oder sowas, dann läuft man da wahrscheinlich mehr in Probleme, aber da ist dann ja eben auch gut, wie du sagst, irgendwie, dass deine Erfahrung dann da irgendwie auch mit reinspielt und man da gemeinsam irgendwie sowas ausarbeitet. Heißt dann ja aber wahrscheinlich auch, dass es eine ziemlich Snapshot-lastige Show ist, ne?
Es gibt Snapshots für jeden Song und gewisse Einstellungen, die gemacht werden, aber eigentlich nur, meistens nur eine Szene für Song. Und was da gespeichert ist, sind Levels von Playbacks. Oder mal kommt da ein Plugin rein, Plugin raus. Aber es ist schon viel live gefahren. Ich versuche Dinge abzurufen, von denen ich ausgehen kann, dass das jeden Tag dasselbe ist. Und das sind für mich halt alles, was so Playback-Sachen sind. Setup-mäßig ist es bei Crow so, dass es ein Hybrid-Setup ist zwischen voller Band, die immer mitspielt, und Playbacks, die aufgeteilt sind in Drums, Harmonics, also Instrumente, zwei, drei andere Kanäle noch, wo man aber jetzt nicht sagen kann, da kommt das raus und da kommt das raus, weil es sehr individuell ist für Songs-spezifisch ist sozusagen. Genau, und was ich halt recalle, sind Filter, IQ und Verhältnisse von diesen Playbacks, weil da kommt immer das Gleiche an. Was so Mikros betrifft, will ich mir die Freiheit behalten, irgendwie das irgendwie einzugreifen. Weil es hängt einmal auch von der Performance von einem Künstler ab. Es macht für mich relativ wenig Sinn, da so viel spezifisch reinzuspeichern, weil sich das ja auch ändert. So, dann würde ich so gefühlt für mein Verständnis so gegen mich arbeiten. Aber so, keine Ahnung, wenn da mal eine Distortion auf der Stimme ist oder da ein Drumtape auf der Drumgruppe ist, dann ist das schon gespeichert. Das sind dann für mich so ästhetische Sachen, die ich speichere.
Das, was du sonst irgendwie sowieso alles von Hand machen würdest oder müsstest, aber dann auch vielleicht nicht die Zeit dafür hast.
Genau.
Und klar, so Quellen wie Schlagzeug, das ist dann vielleicht auch nicht immer wirklich auf den Punkt gestimmt oder das Mikrofon. Die Mikrofone sind nicht haargenau in derselben Position und dann hast du ja halt irgendwie auch noch die Akustik der Bühne vielleicht noch mit drin.
Genau.
Eine andere PA und so weiter. Das klingt dann ja irgendwie auch doch von Tag zu Tag immer ein bisschen anders. Und das will man jetzt auch nicht von Song zu Song wieder neu einstellen.
Genau.
Hast du irgendwie eine bestimmte Herangehensweise, wenn du so einen Mix neu aufsetzt, oder hast du ein Template irgendwie, was du dafür nutzt, oder hast du jetzt einfach geguckt, was gibt es da für Schallquellen, wie ist das Setup und wie möchte ich das klingen lassen, und hast es daraufhin aufgebaut?
Ich hab Templates und eine gewisse Arbeitsweise. Für mich ist das immer so ein bisschen ein Arbeiten in Ebenen. So eine Input-Ebene, eine Gruppenebene, eine Masterebene und dann wieder eine Verteilerebene, die das quasi Matrizen, die das halt dann verteilt auf die verschiedenen Ausspielwege. Und diese Struktur ist mein Preset. Also ich arbeite so, dass ich verwende maximal drei Mikros für eine Bassdrum, die fasse ich mir wieder zusammen in eine Gruppe. Alle meine Snare-Mikros fasse ich mir zusammen in eine Gruppe, die wieder in eine Gruppe geht. Einfach um diese Signalstruktur beizubehalten, damit ich weiß, wenn mich irgendwas stört, wo greife ich ein. Das würde ich als Template sozusagen bezeichnen. Aber alles andere ist dann schon sehr individuell. Finde ich, ist Musik auch und das Setup ist immer wieder sehr zu individuell, ist, dass man da ein fixes Ding hat. Aber es ist schon Inputs auf Gruppen, auf Masterbus, auf Matrix. So, das ist mein Signalflow.
Okay, jetzt kann man ja auch schon seit einiger Zeit auch bei der SXL Bus-zu-Bus-Routing machen. Das heißt, die Kick- und Snare-Gruppe, dann gibt's vielleicht irgendwie noch eine Blechgruppe oder eine Tom-Gruppe.
Ja, genau.
Die fasst du dir dann auch nochmal zusammen in einer Drum-Gruppe wahrscheinlich, ne?
Und ja, genau. Ich fasse es zusammen in einer Drum-Gruppe, aber für mich ist es wirklich Kick-Gruppe, Snare-Gruppe und Rest-Drums in einer Gruppe.
Okay.
Genau, ja. Das habe ich bis jetzt noch nicht weiter runtergebrochen, so.
Bin ich auch irgendwann zu übergegangen, also gerade seitdem die SXL halt eben dieses Bus-zu-Bus-Routing kann. Vorher gab es ja noch so Workarounds, dass man das auch irgendwie anders hinbekommen hat, quasi übers Rack zu gehen und dann wieder zurück auf den Kanal und dann weiter. Aber so ist es jetzt auf jeden Fall etwas sauberer. Und ich finde, das schafft einem selber irgendwie auch nochmal so eine andere Denkstruktur, Mixstruktur. Man vereinfacht es natürlich irgendwie auf der einen Seite ein bisschen oder halt eben nur noch einen Master-Kick-Kanal hast sozusagen, einen Master-Snare-Kanal oder dann halt, ne, also auch wenn es eine Gruppe ist, nennen wir es Kanal. Oder, ne? Wie behandelst du dann deine Input-Kanäle sozusagen gegenüber den Gruppen? Hast du da irgendwie so ein Mindset, dass du die unterschiedlich behandelst?
Sehr individuell, es fällt mir gerade schwer, irgendwie da eine, also von weniger zu mehr vielleicht, das ist das Erste, was mir einfällt. So auf meiner Input-Ebene passiert relativ wenig. Da passiert wirklich nur subtraktives, nein, nicht nur subtraktives, aber viel Filtern. So Klang-Shaping, so wie zum Beispiel, wenn wir bei dem Thema Kick bleiben, passiert es dann in der Gruppe. Also so einen gewissen Overall-Sound mache ich mir in der Gruppe, aber ich hole mir davor schon von meinem Kick-Innen-Mikro das, was ich von einem Kick-Innen-Mikro haben will.
Ja.
Von dem Außen das, was ich davon haben will. Und fasst das zusammen dann wieder in dieser Gruppe und die macht dann eigentlich den Sound.
Ja, ja, das ist total sinnvoll. So mache ich das auch inzwischen. Und genau, in den Kanälen passiert dann gar nicht so viel. Dann eben noch Gating, also irgendwie sauber machen.
Säubern,
und irgendwie
genau.
Das Mikro quasi dahin quasi bringen, was es tun soll. Low-Cut, High-Cut. Genau, dann am Ende quasi die ganze Schmatze kommt dann schön in der Gruppe drauf. Also du meintest gerade im Kanal vielleicht eher subtraktiv, also eher irgendwas rausziehen, vielleicht auch ein bisschen schmalbandiger oder chirurgisch oder auch mal ganz, ganz offensiv und breit oder so.
Wobei mir da auch in dem Moment, wo ich es gesagt habe, selber eingefallen ist, das ist auch noch so ein altes Denken von mir, so das ist, oder altes Arbeiten von mir. Es ist nicht nur subtraktiv, es ist schon auch mittlerweile denke ich so, ich versuche auf dieser Ebene dem Instrument seine Stimme zu geben.
Mhm.
Und das bedeutet dann sehr oft auch was zu featuren, anstatt was anderes rauszunehmen.
Ja.
Genau, was mir noch einfällt dazu, wenn wir gerade beim Thema Schlagzeug sind, gibt es ein Stichwort, mit dem ich mich in der letzten Zeit mehr beschäftigt habe, das ist Time Alignment.
Ja.
So wie das Systemtechniker machen.
Mhm.
Mit verschiedenen Lautsprechersystemen macht es halt auch Sinn, das bei einem Schlagzeug zu machen, wo verschiedene Quellen, Mikros ein Ding abbilden.
Absolut.
Also umgekehrte Ansicht.
Ja. Wobei das ja manchmal dann auch schwierig ist, zu überlegen, was delayt man worauf, ne? Also ich mache das auch sehr viel.
Mhm.
Wieder irgendwie beim Thema Phasing. So, wir haben halt viele Mikros am Schlagzeug, die ja aber statische Positionen haben. Im Prinzip bietet es sich an, das zu machen. Versuche immer sehr sauber zu gaten, dabei jetzt angewöhnt oder halt das so für mich eingeführt, da halt Trigger für zu benutzen, weil das dem Drummer auch die Möglichkeit gibt, dynamischer zu spielen. Einfach weil der Bleed viel niedriger ist als auf jedem Mikrofon, so. Gerade auch sowas wie Becken irgendwie einfach ignoriert werden. Und das Gleiche bei der Snare natürlich auch, bei der Kick finde ich, das funktioniert das so auch meistens irgendwie ganz gut, aber genau, könnte man auch machen. Aber so, dass die Signale sauber gegatet sind, ist mir immer total wichtig.
Mhm.
So. Und dann halt zu gucken, okay, aber was überspricht denn jetzt noch worauf? Meistens hat man es natürlich irgendwie auf den Overheads und da war ja vorhin auch mal eine Frage, Overheads eher Stereoabbildung vom Schlagzeug oder Beckenmikros. Und bei mir ist es so, eigentlich versuche ich immer möglichst viel Becken irgendwie darüber zu kriegen und den Rest so ein bisschen auszublenden, aber es funktioniert natürlich nicht. Deswegen hast du halt trotzdem irgendwie auch immer noch und gerade so die Attacks von den Trommeln irgendwie mit drin. Und das bringt dann, finde ich, auch immer wieder so ein Benefit. Ich bin da manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Wie mikrofoniere ich das? Also versuche ich schon ein bisschen mehr über die Kessel auch zu kommen oder ein bisschen weiter rauszugehen. Aber da hast du halt natürlich dann irgendwie auch diese Laufzeiten oder irgendwie auf Hi-Hat und so. Wie gehst du das ganze Thema an?
Das ist eine spannende Frage. Ich finde, dieses Bild ist ja auch voll wichtig. Diese Phase ist ja auch wichtig. Das macht ja auch sehr viel Charakter und Sound. Ich versuche dann das so zu entscheiden mit so, ey, wo habe ich einen Benefit von dieser Phase, von diesen Unterschieden? Und wo macht es mir was kaputt? für mein Verständnis ist es dann bei 3 Mikros auf einer Kick, ich will die Kick so greifbar wie möglich haben, dann macht es für mich Sinn, die alle auf eine Zeit zu schieben, auf eine Phase zu schieben. Bei den Snares auch. Aber die Overheads dann auf die, vielleicht sogar die Overheads gar nicht auf die Snares zu ziehen, weil das mir halt so diesen Raum irgendwie bringt, dass es natürlich macht.
Absolut.
Lasse ich dann gerne zu. Wenn es aber dann vielleicht bei den Overheads, was meine Erfahrung ist, wo es mir dann mehr, also da stört es mich bei den Snares weniger, weil die kriege ich klar über diese Time Alignment von den einzelnen Mikros. Was für mich da wieder mehr Sinn macht, ist zum Beispiel ein wichtiges Instrument für mich bei Rap ist, bei einem Schlagzeug ist Hi-Hat. Mhm. Und wenn ich die Hi-Hat auf die Overheads ziehe, damit das ein klares Ding ist, dann macht für mich Sinn, weil dann kann ich spielen zwischen klarer Hi-Hat und weniger klare Hi-Hat. Wenn die in Phase sind, weißt du, was ich meine? Dann stimmt diese Abbildung wieder. Und wenn ich den Hi-Hat-Fader pushe, dann rutscht sie mir ein bisschen vor. Und wenn ich den Fader runter mache, dann rutscht sie mir ein bisschen weiter ins Klangbild zurück. Je nachdem, was einem wichtig ist im Song.
Ja.
Im Sound.
Also, genau, wenn man jetzt so doppelt mikrofoniert oder dreifach, bei Alligator zum Beispiel haben wir auch eine Grenzfläche, D6 und eine Subkick. So, die ziehe ich mir halt immer auf eine Zeit. Ist da halt leider, sage ich, wegen der Zeit auch noch ein Triggersignal dazu gekommen. Durch diese Metal-Schelle, die wir inzwischen halt auch abbilden musikalisch. Ist einfach so vom Klangcharakter irgendwann gemerkt, okay, es braucht halt irgendwie einfach so einen asozialen Metal-Trigger-Kick irgendwie so. Ne? Und der hat halt leider über das Gerät, glaube ich, so 9 Millisekunden. Das heißt, ich muss halt irgendwie alles um 9 Millisekunden ziehen. Aha. Das ist dann irgendwie alles so ein bisschen aus dem Zeitgefüge-Kontinuum rausreißt.
Ja.
Weil eigentlich willst du ja jetzt auch nicht irgendwie das Mikro-Timing quasi innerhalb der Drums so stark variieren. Also 10 Millisekunden machen dann halt, finde ich, schon was aus. So, und auch, was dann am Ende noch an Prozessing irgendwie draufkommt, vielleicht auch, ne?
Ja, voll.
Was dann auch immer nochmal so ein Ding ist, wenn man jetzt halt die Mikros so aufeinander zieht, zeitlich auf der Input-Ebene und dahinter dann nochmal Prozessing auf den Gruppen hat und so, wo zieht man sich das irgendwie zusammen? Und das ist halt irgendwie echt, echt spannend, was passiert. Ich habe auch mal manuell, oder ich mache das inzwischen eigentlich irgendwie immer manuell, dass ich nur das wirklich irgendwie verzögere, was ich verzögert haben möchte. Und das mache ich dann halt, teste ich dann halt nochmal mit Rauschen, ob das dann quasi wirklich sauber ist. Weil ich vertraue dieser automatischen Delay Compensation nicht so richtig.
Oder
ich habe es nicht ganz verstanden, ich weiß es nicht. Und
niemand hat das irgendwie kann.
Ja, und dann genau, ich habe es aber auch mal für ein komplettes File so gemacht, dass es zeitlich quasi so aus den Speakern kommt, wie es auf der Bühne gespielt ist. Also rein musikalisch, dass alle Instrumente nicht aus diesem Zeitgefüge irgendwie rausgeflogen sind. Angeblich sollte das halt irgendwie auch absolut den tonalen Benefit haben. Ich habe es halt nur bei Quellen gehört, die auch untereinander phasen. Also beim Bass zu einer Gitarre oder zum Keyboard oder zu irgendwelchen Playback-Sounds oder so, muss ich sagen, da hat es jetzt nicht so viel gemacht, weil halt auch eine menschliche Komponente dazu kommt und jeden Tag wird es halt anders gespielt. Mhm. Aber klar, da irgendwie auf jeden Fall. Und ich habe jetzt weniger Processing quasi auf meinen Overheads als auf der Snare oder auf der Kick. Das heißt, eigentlich muss man dann die Overheads wieder nach hinten ziehen. Ne?
Voll.
Aber irgendwie ganz spannend, wenn man das irgendwie sauber hinkriegt, finde ich auch, Chris, halt richtig schön tighte Drums. Genau, also irgendwie muss man da so ein bisschen drauf achten, welches Signal zieht man sich jetzt gerade mit einem Delay irgendwo hin oder vielleicht auch mit Plugins und Latenz und so. Jetzt habe ich sehr viel geredet, das werde ich wahrscheinlich ein bisschen zusammenschneiden müssen. Aber bist du eher der Automatic Delay Compensation Typ oder machst du das, wenn manuell?
Sowohl als auch. Weil ich gerade drüber gesprochen habe über Schlagzeug. Ich verwende so 1-2 Tools, die mir die Zeit sagen und die Phase sagen. Und ich drehe es dann aber händisch hin und höre es mir nochmal an. Weil manchmal ist es auch wieder der Vergleich, weiß ich, warum ich heute immer dahin komme, wieder der Vergleich zur Systemtechnik. So, du kannst ja auch ein System einmessen, so dass es richtig ist und dass es flat ist und es hat alles seine Berechtigung. Ich finde es aber trotzdem immer noch wichtig zu hören. So, mir ist wichtig, so ist, okay, das ist das Messergebnis, wie dieses Auto-Align-Tool sagt mir, ich soll meinen Snare unten um 0,3 Millisekunden oder whatever verzögern und die Phase drehen. Okay, dann mache ich das, höre es mir aber an. Und wenn es mir anders besser gefällt, dann darf man auch gern den Mut dazu haben, einen Fehler unter Anführungszeichen zu machen, wenn es besser klingt.
Ja.
Und besser klingen ist ja aber auch ein subjektives Ding. Wenn man das Gefühl hat, es klingt besser so, wenn es einem besser gefällt, ist ja halt auch viel Geschmack dabei. Denn der darf dann auch mitreden.
Absolut. Und da ist man ja auch selbst in der Entscheidungsgewalt, das zu machen. Das ist ja korrekt. Eigentlich der Job, ne? Irgendwie zu entscheiden, was klingt jetzt gerade besser, was gefällt mir besser, dann zu hoffen,
ja,
gefällt das auch allen anderen besser, inklusive dem Künstler, ja, natürlich.
Ja.
Und ziehst du dir dann noch irgendwas irgendwie auf die Overheads oder die Hi-Hat, meintest du dann, ne? Irgendwie funktioniert das da auch mit dem Tool ganz gut?
Ja, ich finde das Tool, ich habe das immer mit diesem Waves Intune gemacht, was aber so rein so in der, also ich will das nicht drauflassen, weil wie du sagst, so allein das Plugin zu inserten ändert schon wieder was an der Zeit. Und ich finde es nicht notwendig, das zu machen. Das habe ich früher immer eben für jedes Instrument oder für jede Instrumentengruppe, Kicks, Snares, das mit diesem Waves, wie heißt das? Time Align? Wie heißt das?
Inphase. Inphase, glaube ich, ja.
Genau. Mit dem Inphase gemacht und hingeschoben. Und danach bin ich über dieses Auto-Align-Tool gestoßen, habe das verglichen, funktioniert für mich ganz gut, um den Wert, um die Werte zu finden. Genau, danach übertrage ich das auf meinen Channel-Delay, auf meine Channel-Phase, also Phase-Switch oder nicht. Ja, dieser Gedanke, auch wenn wir da gerade sind, ist ja so, das ist so wie dieser Backup-Gedanke, den kann man ja ins Unendliche spielen, so, man kann ja alles time-alignen.
Ja.
So wie man für alles ein Backup haben kann, so, jetzt ist halt immer die Frage, so, was ist noch hilfreich oder wo bin ich ja auch dazu bereit, einen Kompromiss einzugehen, dass das immer noch praktikabel bleibt.
Hast du ein Backup-Pult irgendwo mit dabei?
Ja, es gibt immer eine Backup-Variante. Meistens ist es aus Kostengründen nicht gewünscht, ein komplettes Backup zu haben. Aber mir ist es immer wichtig, dass wir am FOH zum Beispiel die Möglichkeit haben, die Show fortzusetzen, auch wenn mein Pult stirbt.
Ja.
Ist noch nie passiert?
Mhm.
Wird wahrscheinlich auch nicht passieren, aber oder hoffentlich nicht passieren. Aber ich will immer noch die Möglichkeit behalten, irgendwie diese Show zu spielen. Mit natürlich allen Kompromissen, die man dann eingehen muss, aber es muss möglich sein, dass die Show stattfindet.
Ja.
Bei Crow haben wir es jetzt dann so gelöst. Der Björner Monitor schickt Gruppen über ein analoges Crow vor zu mir am FOH und da steht noch ein kleines Pult an der Seite, das das dann zusammen mixen könnte und an die PA übergibt.
Ja.
So wie auch ich ein paar Monitorwege vorbereitet habe. Im Notfall könnte man auch, wenn das Monitorpult stirbt, hier was draufklemmen, damit zumindest alle noch irgendwas hören und man die Show weiterführen kann.
Zumindest irgendwie die Möglichkeit zu haben, wenigstens eine Durchsage machen zu können oder so, ne?
Genau.
Haben wir genau. Auch irgendwann eingeführt, dass quasi immer ein Monitormix auch noch über ein analoges Core oder irgendwo abgegriffen wird auf der Bühne und dann über Systemcore auch wieder zurückgeht,
ja,
an FOH, dass man zur Not irgendwie mal für einen Song irgendwie auch einen Mix quasi von der Bühne aus über die PA schicken könnte oder zumindest eine Durchsage machen kann. Es gibt ja technische Probleme, gibt eine kurze Unterbrechung, ja, gleich geht's weiter, weil die meisten Probleme sind ja damit behoben, zumindest bei der SXL einmal die neu zu starten, ist meine Erfahrung. Also wenn es vorher normal lief und dann läuft es nicht mehr, dann hilft meistens ein Neustart.
Ja. Stimmt.
Okay, eigentlich auch ein bisschen passend irgendwie hier zu Crow ist ein weiterer Bekannter von dir, hier von meinem Telefonsupport. Er stellt sich mal eben selbst vor.
Hey Mu, schön, dass ich dir auf diesem Weg mal ein, zwei Fragen stellen darf. Wir beide waren ja schon häufiger auf Tour. Ich stelle mich einmal kurz vor. Mein Name ist Lucien. Ich bin FOHler und Systemler und bin bei den Touren mit Mu immer als Systemer unterwegs und kümmere mich um die Beschallung, sodass der Mu gut arbeiten kann. So, hier meine Frage. Wie siehst du das Thema Parallelkompression im Live-Bereich? Nutzt du Parallelkompression? Wenn ja, im Kanal, also über einen Mixregler, oder nutzt du es in Gruppen? Wenn ja, auf welchen Gruppen überall? Hast du generell Gruppen, die du dir schon vorbereitest, um sie als Parallelkompression zu nutzen? Oder sagst du, nee, das nutze ich nur auf dem Drambus oder auf dezidierten Sachen? Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Antwort und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen. Liebe Grüße!
Hallo Lucy. Danke Lucy für die Frage. Lange Zeit habe ich das Thema ignoriert und habe mich nicht damit beschäftigt. Habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht warum, begonnen, das auszuprobieren. Und mittlerweile verwende ich es teilweise. Ich verwende es, muss ich sagen, hauptsächlich bei so klassischen Rap-Shows, bei DJ, also quasi Stereo/Stems, zu Vocal-Shows. Genau, verwende ich es aber auch nicht im Kanal, sondern nochmal über eine Gruppe.
Okay, und da dann aber dann die Beats hart komprimiert nochmal dazu zu fahren?
Hart komprimiert, in die Breite gezogen, auch Thema Snapshots nochmal irgendwie quasi angeglichen, was mir fehlt, anstatt es im eigentlichen Signal zu machen, lasse ich das gerne so und lasse da gerne ein bisschen Unterschiede und versuche es auszugleichen über diese parallele Gruppe.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich auch ein interessanter Weg, das da zu machen. Das heißt, es ist nicht nur Kompression, sondern dann Stereoverbreiterung und auch nochmal irgendwie mit dem EQ eingegriffen quasi.
Komplett. Viel Harmonics auch da nochmal, irgendwie so Verzerrungen nochmal in dieser das ist für mich parallel, ist so squashen, also komprimieren, zu viel komprimieren und aber auch dann Verzerrungen dazu machen, was ja eigentlich auch eine Komprimierung ist, so, aber genau.
Ja, voll. Muss ich mal ausprobieren, also beziehungsweise habe ich immer auch mal so ein Setup übernommen für einen Künstler, da war das auch so gemacht.
Ich weiß von, ja.
Ja. Wir standen da beide schon dran. Genau, wenn man es sich selber aufgesetzt hat und das dann auch irgendwie bei Snapshots quasi geregelt ist und man nicht genau weiß, was im Hintergrund passiert, weil sich da in jedem Song dann irgendwie wieder was ändert. Und das fand ich erstmal so ein bisschen schwierig, aber je mehr Shows ich da gemacht habe, umso mehr habe ich auch den Sinn dahinter voll verstanden. Mhm. So. Benutzt du das dann auch noch irgendwie auf anderen Signalen?
Ja, in diesem Setup auch auf Vocals, aber weniger. Ich habe das ausprobiert bei eben so diese Beats-Musikgruppe, habe es für gut empfunden und habe es dann auch kopiert auf eine Parallel-Vocal-Gruppe sozusagen und das verwende ich dann, wenn die Performance von die Vocal-Performance gut ist, dann kann man das auch verwenden. Wenn die Vocal-Performance nicht so gut ist, dann holt man sich über diese Parallelkomprimierung meiner Erfahrung nach sehr viel Schwierigkeiten dazu. Aber wenn das ein gutes Signal ist, was man kriegt, dann kann man das damit schon nochmal irgendwie weiter nach vorn holen.
Ja.
Konstanter nach vorn holen irgendwie.
Ja, absolut. Also wenn viel Übersprechen drauf ist zum Beispiel, ne, dann holst du dir da halt natürlich irgendwie auch nochmal mehr Müll mit hoch. Ansonsten finde ich, ist das auf jeden Fall ein super Tool, um die Vocals halt so steady nach vorne zu bringen, ohne im Kanal oder der Gruppe in der Kette zu viel zu komprimieren. Also hat er wahrscheinlich sowieso auf der Strecke das Signal dann halt schon mal mindestens einen Kompressor, wenn nicht zwei gesehen. Du willst ja auch immer noch ein bisschen Leben in dem Signal lassen, aber halt mit so einem totkomprimierten Vocal nochmal mit drunter geschoben. Hilft es eigentlich irgendwie mal das Vocal nicht zu sehr absacken zu lassen im Mix. Das ist so meine Erfahrung. Genau, und wenn man das dann so vergleicht, realisiere das halt meistens über eine Gruppe, die ich dann dazu fahre. Und wenn man sich diese Gruppe einzeln anhört im Mix, hörst du die Stimme halt so gut wie gar nicht. Also es ist halt so leise dazu gemischt. Das heißt, man schafft sich auch keine Probleme mit Feedbacks oder so. Ich finde es eigentlich ein super Trick, irgendwie sowohl für Vocals, das mit den Beats irgendwie, klar, das leuchtet mir auch total ein. Und auf Drums, ich kann nicht mehr ohne leben, um ehrlich zu sein. Benutzt du das auch auf Drums oder lässt du es da weg?
Ich habe es bis jetzt so, also dieser Schritt, dass ich das angefangen habe zu verwenden war, nachdem ich das Crow-File aufgesetzt habe. Und ich bin jetzt noch nicht in die Situation gekommen, dass es mir bei den Drums Sound gefehlt hätte. Und dann lasse ich es auch gerne weg. So, wenn ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich denke, ich komme dahin, wo ich hinkommen will, ohne das, dann lasse ich es gerne weg. Ich muss nicht alles verwenden, nur weil es möglich ist.
Klar, passt es irgendwie auch nicht immer. Das ist ja irgendwie ganz abhängig von der Musik.
Mhm.
Und dann halt auch die Frage, welche Signale kommen damit rein? Wenn man das bei Crow kommen irgendwie auch Percussions oder Drum Loops irgendwie auch mit vom Band.
Ja.
So, genau, wäre dann halt eben auch die Frage, schickt man das da jetzt mit rein oder nur die Live-Signale?
Genau,
oder
genau, voll.
Ich habe manchmal einen ganz kurzen Hall auf der Snare, der eigentlich so Part von der Snare wird, von Snare-Sound.
Ja.
So, die Snare so einen Tick verlängern soll. Bin ich auch immer so ein bisschen am Hadern. Kommt der jetzt auch mit in die Parallelkompression? Weil eigentlich ist es ja die Snare sozusagen. Aber lass es dann meistens weg, weil das wird dann manchmal ein bisschen zu viel. Oder man muss halt wieder in den Return gehen. Und das wieder absenken. Generell Parallelkompression, das finde ich so ein bisschen subtiler Weg, der halt total viel Sound machen kann. Hast du das Gefühl, dass du eher komprimiert mischt und diese Live-Loudness-Wars irgendwie auch mitmachst? Oder wie würdest du deinen Sound irgendwie selber einschätzen?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Also schon komprimiert, weil es auch irgendwie der Charakter von dieser Musik ist und generell eigentlich wahrscheinlich auch, vielleicht ist es auch gar nicht so gesund, aber so angepasst an das Hörverhalten, an die Hörgewohnheit von wie Musik heutzutage klingt, wie man den Leuten das vorsetzt.
Ja.
Ist ja auch so der Anspruch der Künstler, das so studiomäßig wie möglich live klingen zu lassen. Natürlich muss man auch sagen, es geht nicht so, also bis zu einem gewissen Grad okay, aber irgendwo gibt es da Grenzen, die muss man auch klar aufzeigen, finde ich. Komprimieren ist schon ein Thema. Ich würde schon sagen, dass ich kompakten, komprimierten Sound liefere. Zum Thema Lautstärke ist spannend. Habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass mir persönlich, vielleicht liegt es aber auch ein bisschen mit Alter, hat es mit Alter zu tun, leise Shows besser gefallen. Also
messtechnisch oder?
Genau, messtechnisch, ja. Weil das ist ja wieder ganz was anderes, wie sich das anfühlt. So,
ja.
So gemessen eine Show, die 96, 97 gemessen ist, fühlt sich für mich besser an als eine gepresste Show. Wo du merkst, so alles arbeitet schon so ein bisschen am Limit, das fühlt sich alles gestresst an, irgendwie schöner. Das Overall-Bild ist schöner, finde ich, wenn jedes einzelne Element in dieser Kette, ob es jetzt im Array ist, jedes Element oder in der Bearbeitung, kein Element wirklich gestresst ist.
Ja.
Wenn jeder entspannt arbeiten kann. Analog auch zu einer Tour, weißt du, wie ich meine? So, wenn jedes Department, jeder Mensch auf dieser Tour entspannt arbeiten kann, ist das Ergebnis besser, fühlt sich nach dem Abend im Bus besser an, als wie wenn jeder Stress hat.
Ja, das ist ein schöner Vergleich, auf jeden Fall. Mir ist auch aufgefallen, dass ich messtechnisch irgendwie auch leiser werde. Also gerade wenn man so gemittelte Werte hat, kann natürlich irgendwie auch mal sein, dass man auch mal zwischenzeitlich bei 102 ist. Aber so im Mittel über eine halbe Stunde lande ich auch oft eher bei 97. Und wir sprechen da jetzt irgendwie auch, oder ich zumindest, du wahrscheinlich auch, eher über Outdoor-Shows, ne? Bei Festivals irgendwie mit einer großen PA und so. Indoor funktioniert das, finde ich, manchmal nicht mehr so gut, weil du auch mehr Noise vom Publikum hast zum Beispiel. Und
musst du leider manchmal lauter fahren, als du es möchtest.
Ja, absolut. Ich finde, die Columbia-Halle ist ein gutes Beispiel dafür. Aber wenn du da halt wirklich eine laute Crowd drin hast, die macht halt von sich aus irgendwie so ein Grundnoise schon irgendwie seine 93, 95 dB. So, und irgendwann kommst du natürlich auch irgendwie an den Punkt, wo du auch da dann schnell an Feedback kommst. Das heißt, man hat eigentlich nur so ein ganz kleines Dynamikfenster, in dem man das halt reinquetschen muss. Jetzt sind wir wieder da, was du meintest, so, es klingt irgendwie gepresst oder irgendwie so, irgendwie wird es halt entweder dann schnell zu laut, aber hast auch keine andere Möglichkeit, weil du über die Leute rüberkommen musst, so, ne? Über den Noise Floor quasi.
Ja. Ja, voll.
Und draußen auf Festivals fällt das natürlich so ein bisschen weg und funktioniert dadurch dann, finde ich, auch bei geringeren Lautstärken immer ganz gut.
Ja.
Jetzt würde ich ganz gerne noch zumindest nochmal 1, 2, 3 Fragen loswerden. Dann kommen wir also zu der nächsten Rubrik. Ihr Name ist Biggest Fail. Was ist dir so, vor allem während Shows, irgendwie schon an Scheiße passiert, die du selbst vielleicht verursacht hast oder nah am Problem standst?
Klassiker, würde ich sagen, so irgendwas ist zu und es passiert, aber also irgendein Fehler ist unten, wenn er nicht unten sein soll. Und das war für mich persönlich der größte Fehler, der mir da passiert ist, war in diesem Sommertheater, wo es einen sehr wichtigen Fehler gibt, der heißt Orchester VCA, und mit diesem einen Fehler hört das Publikum, das Orchester, das irgendwie abgesetzt vom, also in einem Studio abgesetzt von der Bühne sitzt. Also es gibt auch keinen Direktschall, sondern wenn der Fehler unten ist, dann ist es halt still. Und eine Show ist jetzt da, das war schon relativ fortgeschrittener Sommer. Wie gesagt, es ist immer dieselbe Show. Und ich sitze da und ich drifte so ein bisschen ab in meinen Gedanken während der Show und bin nicht zu 100% bei der Sache. Also, na, wenn es dieselbe Show Tag für Tag ist, dann passiert es irgendwann mal.
Ja.
Und sitze so da und denke mir so, irgendwas ist gerade komisch, aber ich wusste gar nicht, ich kann es gar nicht so wirklich beurteilen. Und es gab so einen Videomonitor überhalb, also bei dem Pult, eine Live-Schaltung rüber in den Orchesterraum. Und ich denke, irgendwas ist komisch, irgendwo hakt es gerade. Mir war aber gar nicht bewusst, was es ist. Und gucke auf diesen Monitor und sehe den Dirigenten in diesem Monitor, der schon seine Arme dirigieren schon die längste Zeit. Und so, oh fuck, scheiße, ich habe vergessen, den Orchester-VCA aufzumachen. Und dann bist du halt in dieser Situation, wo du weißt, du bist zu spät. Du kannst jetzt nicht zum DJ oder zum Dirigent sagen, so, hey, fang noch mal an. Weil der ist gerade mittendrin, so, jetzt musst du dich irgendwie da reinschummeln. Gleichzeitig wartet aber der Solist auf der Bühne, ja, auf das Orchester. Fängt das dann zu singen, wenn er das Orchester hört. So. Und dann merkst du, okay, wie viel Verantwortung habe ich denn eigentlich? So, weil wenn ich das verkacke, so, da hängt alles daran. Irgendwie so. Ja, das war so mein großer Fail, der dann auch irgendwie so, ja, da gibt's dann irgendwie, gerade in diesem Klassikbereich, gibt's halt dann den Dirigenten, der halt dann sauer ist und in der Pause halt angelaufen kommt und sich zusammenschreit. Und ja, was soll ich sagen? Es passiert, Fehler passieren, ich kann mich nur dafür entschuldigen, ich kann es nicht rückgängig machen, es ist schon passiert, es tut mir leid. Also ich fand es halt dann selber bis zu einem gewissen Grad lustig, dass es passiert ist. Und als der, dass sich dann so vor mir aufbaut, musste ich mich so irgendwie zusammenreißen, dass ich nicht, also es war ernst, klar, ich habe es auch ernst genommen, aber ich musste auch so ein bisschen schmunzeln und nicht so. Das war dann so, ich kann jetzt nicht lachen, weil das ist für den ist gerade das Wichtigste der Welt, aber eigentlich ist es, ja, okay, man hat zwei Takte nicht gehört, so, was soll's. So.
Ja, spätestens, wenn man weiß, man darf jetzt nicht lachen, dann wird es auch noch schwieriger, ne?
Wie in der Schule früher, weißt du, so, du darfst nicht lachen, weil das ist natürlich das Geilste, jetzt zu lachen.
Geil.
Das war so der größte Fehler.
Ja, schön. Ja, sowas Ähnliches hatte ich irgendwie auch mal, aber dafür konnte ich zum Glück nichts, würde ich sagen. Da habe ich eine Show übernommen und es gab eine Setlist und ich habe mir halt die Snapshots in die Setlist irgendwie so reingehackt und dann wurde ein Song übersprungen.
Ja.
Der nächste Song war aber, der übersprungen wurde, war ein Akustikgitarren-Song, nur Akustikgitarre und Gesang.
Oh.
Dementsprechend war alles andere gemutet. Naja, ich war dann halt im falschen Song, alles war gemutet und ich sehe, wie der Schlagzeuger sich bewegt, irgendwie da irgendwie, keine Ahnung, der Bassist irgendwie auch noch spielt und ich denke so, hä, Moment, was ist das denn? So. Ja, ich habe dann halt einfach auf Next gedrückt und habe drauf geschissen, ob das jetzt noch irgendwie musikalisch ist oder so, was da passiert. Man könnte dann natürlich überlegen, okay, auf die nächste Eins gehe ich rein, aber das haben halt haben einige Leute mitgekriegt. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm, aber danach dann nochmal dafür entschuldigt, aber auch gesagt, ich wusste es halt nicht.
Ja, aber schau mal, ich finde es auch voll wichtig, so, also wie gesagt, wir sind alles Menschen und es passiert mal. So, und es gibt dann, es gibt Menschen, es gibt Leute, es gibt Kollegen, bei denen sowas passiert und die dann versuchen, das auf irgendwas anderes zu schieben. So, hey, scheiß drauf, so, steh dazu, du hast es verbockt, dann hast du es halt verbockt. So. Ja. Meiner Erfahrung nach verlierst du nicht den Job. Oder wirst du nicht rausgeschmissen, wenn du mal was verbockst? Weil es jedem normal denkenden Menschen bewusst ist, dass man mal einen Fehler macht. Meiner Erfahrung nach verlierst du vielleicht den Job, wenn du nicht dazu stehst, dass du einen Fehler gemacht hast. Weil keiner hat Bock, angelogen zu werden.
Ja, sehe ich genauso. Das ist ein guter Take. Letztendlich geht's ja auch gerade auch auf Tour irgendwie darum, dass man sich halt gut versteht, ja, dass man irgendwie Vertrauen aufbaut, voll, und dass man sich nicht gegenseitig anlügt, ne? Oder voll, vielleicht anderen Leuten aus der Crew dann vielleicht noch den schwarzen Peter zuschiebt oder so.
Geht über, voll, finde ich furchtbar.
Ja, voll. So, voll. Naja, sowas hat auf jeden Fall bei uns nichts verloren. Ja, ich würde eigentlich gerne noch mit dir weitersprechen, aber ich habe ja noch auch noch ganz viele Fragen, eigentlich, die wir noch gar nicht besprochen haben. Vielleicht, aber ich weiß, dass du jetzt auch gleich los musst und wir quatschen ja auch schon eine Weile. Vielleicht verabreden wir uns einfach nochmal quasi zu einem zweiten Teil, zur Fortsetzung dieses, ja, Podcasts.
Sehr gerne.
Den du mir hiermit bestätigen kannst, so dass es alle hören.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ich finde es gut, dass es mal jemand macht. Und dass es auch nicht nur um Technik geht, sondern dass es auch die menschliche Komponente eigentlich, das ist, worüber wir eigentlich in unserem Bereich viel mehr reden sollten, finde ich.
Ja. Ja, vielen Dank. Finde ich nämlich auch, beziehungsweise wir sehen uns, also wir beide zum Beispiel, es geht mir halt mit ganz vielen anderen Leuten irgendwie auch ganz oft so, wir sehen uns zwar hier und da mal irgendwo auf dem Festival oder besuchen uns vielleicht auch mal bei einer Show, aber haben dann halt meistens nie so richtig die Zeit oder die Ruhe, mal so zu quatschen, wie wir das jetzt gemacht haben. Und deswegen auch nochmal vielen Dank an dich, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Und da ich dich jetzt schon so gelöchert habe mit diesen ganzen Fragen, darfst du mir jetzt mir auch nochmal eine Frage stellen, quasi zurückschießen und
Revanche,
dich wehren.
Ich hatte einige Fragen mir gedacht oder einiges haben wir jetzt schon abgefrühstückt. Was übrig geblieben ist, ist so eine Frage, die ich ein bisschen offen lassen möchte, wie du die beantwortest, aber rückblickend auf alles, was bis jetzt war, was würdest du sagen, hat dich, was war ein Ereignis, ein Erlebnis, das dich am meisten geformt hat, so wie du jetzt bist? Persönlich oder auf Arbeitsebene? Du kannst gerne du entscheiden, wie du das beantworten willst.
Okay, ja, wow. Wo soll ich da anfangen? Also, mir fällt da was ein, aber das ist mir jetzt so für dieses Format ein bisschen zu persönlich. Mhm. Aber das können wir ja gerne mal unter vier Augen irgendwie nochmal besprechen. Auch wenn ich gerade gesagt habe, das
ist ja,
auch persönlichen Dinge. Ne? Aber ich versuche kurz drüber nachzudenken. Klar sind es halt irgendwie immer so die Summe aller Erlebnisse, die man so hat irgendwie. Und ich habe auch schon mal hier erwähnt im Podcast, dass ich früher auch immer ziemlich nervös war, aufgeregt war und so. Und was jetzt so auf den Job bezogen und dadurch irgendwie auch immer ziemlich akribisch war. Und ich meine irgendwie auch bin in dem, was ich mache. Mir liegt da schon auch immer ziemlich viel daran, das irgendwie gut zu machen. Und früher war mir nochmal wichtiger, was andere Leute irgendwie auch über mich denken oder über den Sound denken. Ist mir schon natürlich auch immer noch wichtig, aber früher war es eher ein bisschen ungesund, würde ich sagen. Dann die Geburt meiner Tochter hat da halt für mich irgendwie viel relativiert. Und boah, es war echt irgendwie eine schwierige Frage. Ich glaube, so in Bezug auf den Job hat mir einfach ganz viel so die Erfahrung gebracht, irgendwie zu wissen, okay, irgendwie hast du das halt schon so oft irgendwie gestemmt und irgendwie bist du eigentlich immer auch zufrieden mit den Ergebnissen. Und das hat mir eigentlich ein ganz gutes Selbstbewusstsein verschafft, im Gegensatz zu früher. Da habe ich vielleicht auch irgendwie ähnlich gute Ergebnisse erzielt, aber war immer eher so ein bisschen so, ja, war das jetzt wirklich gut und was denken die anderen? Das ist halt zum Glück irgendwie inzwischen weg, weil dadurch kann ich viel entspannter irgendwie arbeiten. Und ich glaube auch nicht, dass ich da so egomäßig irgendwie drauf bin und sag, ich mach das eh alles mit links, also ich mach hier den geilsten Sound oder irgendwas, sondern jeder macht halt für sich irgendwie so gut, wie er denkt und kann. Und ne, Geschmack ist halt irgendwie auch immer eine Sache. Aber wenn ich mit meinem Ergebnis zufrieden bin, dann ist mir dann auch egal, wenn jemand anderes kommt und sagt, der fand ich aber nicht so gut. Ja. So umgekehrt bringt mir das auch nicht so viel, wenn ich nicht zufrieden war und jemand sagt, ja, voll geiler Sound. Dann ich so, naja, aber warum? Mhm. Ja, also halt einfach ein bisschen selbstbewusster und das feiere ich irgendwie eigentlich. Dass ich irgendwie auf mich selbst irgendwie vertrauen kann. So, das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so wirklich deine Frage beantwortet.
Doch, würde ich schon sagen, ja. Achso, ja. Selbstsicherheit. Erfahrungen, ja.
Ja, spielt ja ganz oft irgendwie miteinander zusammen. Irgendwie,
ne? Ja, voll. Mhm. Yes.
Yes, alles klar, mein Lieber. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so lange mit mir zu quatschen.
Sehr gerne.
Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas rausschneiden kann, dass wir unter 2 Stunden landen. Aber selbst wenn, das ist auch nicht schlimm. Und wie gesagt, es wird auch noch Teil 2 geben.
Ich freue mich.
Kurzer Ausblick, was machst du als nächstes jobmäßig?
Ich stehe gerade in Vorbereitung für eine Single-Show von Vega, heißt der Kollege, ist ein Frankfurter Rapper, der spielt einmal die Festhalle, ist die große in Frankfurt, glaube ich, ja, die Festhalle, ist aus Frankfurt und will einmal diese Halle spielen und genau, das ist gerade zur Vorbereitung, ja, das ist so das Nächste, was gerade ansteht.
Alles klar. Falls ihr bei dieser Show seid, geht mal am FOH vorbei. Lasst einen Gruß da.
Codewort ist Parallelkompression.
Parallelkompression, genau.
Also wenn jemand kommt und Parallelkompression schreit, dann kriegt er eine Fanta und eine Umarmung.
Alles klar. Ey, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Mach's gut. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder bald in echt.
Alright. Claudio, vielen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's für heute bei Solo in Place. Ich schalte zurück auf PFL und bedanke mich zuerst bei meinem heutigen Gast und natürlich auch bei euch fürs Zuhören. Ein besonderer Dank geht an meinen großartigen Telefonsupport Lucien und seine Frage. Habt ihr noch Fragen an Mu oder Themen und Fragen, die ich in den nächsten Folgen einbauen soll? Vielleicht sogar Gästewünsche? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann liked ihn, empfehlt ihn weiter und helft mir dabei, Solo in Place in den nächstgrößeren Club zu stellen. Folgt mir auf Instagram unter CL Audio Klangoptimierung und checkt meine Workshops und Coachings auf cl-audio-klangoptimierung.de. Übrigens, Solo in Place findet ihr auf allen gängigen Streaming- und Podcast-Plattformen. Einfach nach dem Namen suchen und abonnieren. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, denn ich ziehe jetzt hier den Stecker und sage Tschüss.